HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Wir haben die Schnauze voll. Immer sollen wir alles bezahlen. Ich bin Rentnerin und habe mein ganzes Leben lang Abgaben gezahlt. Die da oben, die kriegen wohl den Hals nicht voll. Es reicht. Wir haben jahrelang die Linken gewählt, danach jahrelang die Rechten und jetzt sitzen wir in der Scheiße. Alain würde den Präsidenten am liebsten in die Wüste schicken. Er glaubt ihm kein Wort. Man müsste schon taub und blind sein, um diese Wut ignorieren zu können. Michel Houellebecq trifft immer den Nerv der Zeit und liefert uns eine Erklärung. Michel Houellebecqs literarisches Projekt ist das Leiden und das Leid der Menschen. Die Leute, die auf die Straße gehen, sind bereit, bis zum bitteren Ende weiterzumachen, bis sie kriegen, was sie wollen.
Gewaltsame Zusammenstöße zwischen militanten Demonstranten und Einsatzkräften. Die Wut der französischen Gelbwesten nimmt nicht ab. Am vergangenen Wochenende protestierten wieder mehr als 50.000 Menschen auf Frankreichs Straßen gegen die Reformpläne ihres Präsidenten. Es ist der Aufstand der Provinz. Und es scheint so, als hätte der in Frankreich hymnisch gefeierte Autor Michel Houellebecq in seinem gerade erschienenen neuen Roman Serotonin die Wirklichkeit mal wieder vorweggenommen mit einer Szene über normannische Milchbauern, die eine Autobahn blockieren und dann bewaffneten Polizeieinheiten gegenüberstehen. Der Erscheinungstag des Buches wurde vorverlegt. Es sollte am 7. Januar in den Buchläden erscheinen, dem Jahrestag des Anschlags auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo vor 4 Jahren. Und just an dem Tag erschien Houellebecqs Roman Unterwerfung, in dem ein gemäßigter Muslim Präsident wird. Es ist anders gekommen, wie wir wissen, aber der seit 1,5 Jahren amtierende Präsident Emmanuel Macron muss nicht nur die eskalierende Gewalt im eigenen Land fürchten, sondern auch die Angriffe der Rechten pünktlich zur bevorstehenden Europawahl im Mai. Gelbe Westen, trostlose Romanhelden, Nachrichten aus Frankreich haben wir die heutige Tagsendung überschrieben und mischen uns als erstes Mal unters Volk, gehen auf eine Straßenkreuzung im Nordosten von Frankreich, wo Barbara Kostolnik, die Gilets jaunes, die gelben Westen getroffen hat.
Ein schwerer LKW kommt um den Kreisverkehr vor Soissons im Nordosten Frankreichs gebogen. Der Fahrer hupt, er unterstützt die Proteste der gelben Westen, obwohl er mindestens 1 Stunde im Stau gestanden hat. Auch bei anderen Verkehrsteilnehmern ist wenig Kritisches zu hören. Das ist schon legitim, was die machen, sagt dieser Mann auf dem Weg zur Arbeit. Es wird nur nichts bringen. Das glauben Yvette und Chantal nun ganz und gar nicht. Die beiden Rentnerinnen, 72 Jahre alt, stehen am Kreisverkehr, gelbe Westen, fester Blick. Wir sind gegen diese Regierung. Wir haben unsere Forderungen gestellt und wenn die Regierung die nicht erfüllt, dann bleiben wir hier, bis Weihnachten und länger. Wir kommen nicht für uns hierher, sondern für unsere Kinder und Enkel. Die sollen es mal besser haben. Auf der anderen Seite des Kreisverkehrs ist die Jugend versammelt. Julien, 20 Jahre alt, ein Hühne in gelber Weste, Holzfäller von Beruf.
Ah, c'est en bas!
Die Hütte mit den anderen ist da hinten. Ich bringe sie hin. Ich komme jeden Abend nach der Arbeit hierher. Mir reicht es einfach mit den ganzen Steuern. Die nehmen uns doch alle auf den Arm. Das ist eine Schande. Uns Franzosen, uns hilft man nicht, aber den Migranten schon. Das ist nicht normal. Hundert Meter hinter dem Kreisverkehr haben die gelben Westen illegalerweise eine Hütte und eine Suppenküche aufgebaut. Es gibt alles, von allen für alle. Die Leute bringen uns alles Mögliche vorbei, erzählt Marie-Catherine, die hinter der Theke hin und her wuselt. Ravioli, Kaffee, selbstgebackenen Kuchen. Wir haben sogar einen Herd und einen Kühlschrank. Seit dem 17. November kommen die Leute und bringen, was sie können. Die gelbe Westengemeinde vor dem Café Gosport, wie sie ihren Treff genannt haben, ist eine verschworene Gemeinschaft. Sie eint vor allem eines: unendliche Wut auf die Regierung und den Präsidenten, denen sie alles zutrauen, alles Schlechte.
Alain würde den Präsidenten am liebsten in die Wüste schicken. Er glaubt ihm kein Wort. Es reicht. Wir haben jahrelang die Linken gewählt, danach jahrelang die Rechten und jetzt sitzen wir in der Scheiße. Für wen hat er bei der letzten Wahl gestimmt? Ich habe die Extremen gewählt, also nicht die Extremen, Marine Le Pen. 50 Jahre haben uns die anderen das Blaue vom Himmel versprochen und nichts ist passiert. Am Kreisverkehr sammelt sich das einfache Frankreich, das Frankreich der Dörfer, das sich der Digitalisierung und der Globalisierung hilflos ausgeliefert sieht, dem eine gemeinsame Idee von Frankreich abhanden gekommen ist. Die gelben Westen bieten eine neue Heimat. Wir haben seit dem 17. November ständig neue Leute kennengelernt, schwärmt die 30-jährige Amélie. Sie steht an der Tonne, in der Holz brennt und wärmt sich. Wir sind eine große Familie, trotzen Wind und Wetter. Das ist herzlich hier und gesellig, das ist das Wichtigste. Das gallische Volk steht auf der Hütte auf einem Schild. Es ist ein kriegerisches, hier wollen sie nicht weichen, sondern sich organisieren. Gerade haben sie einen Sprecher gewählt, Frédéric, 42, ehemals Lkw-Fahrer. Macron sollte zurücktreten, der ist kein legitimer Präsident. Wer könnte ihn ersetzen? Jemand, der das Volk im Blick hat, und zwar mehr als Europa. Der mehr an Frankreich, an die Franzosen denkt. Wir halten die Stellung, versichert Amélie. Wir rühren uns nicht vom Fleck. Allen Versprechen des Präsidenten zum Trotz.
Und der hatte tatsächlich Versprechungen gemacht, doch mit seiner Neujahrsansprache ging er wieder in die Offensive. Er werde seine Reformen bei der Arbeitslosenversicherung, im öffentlichen Dienst und den Pensionen fortsetzen. Die Gelbwesten haben ihrem Präsidenten den Kampf angesagt, wenn es sein muss, dann auch mit Gewalt. Professor Jürgen Ritte, Essayist, Literaturwissenschaftler an der Sorbonne in Paris, mit insgesamt 50.000 Teilnehmern, also mit etwas mehr als einer Person pro Kommune in Frankreich, sei die Gelbwesten Westenbewegung nicht repräsentativ für das Land, sagte nach den Demonstrationen und Straßenkämpfen am vergangenen Wochenende der französische Innenminister Christophe Castaner. Teilen Sie seine Sichtweise?
Ich bin sehr geneigt, diese Sichtweise zu teilen, zumal die Bewegung der Gelbwesten ja auch im Abwärtstrend begriffen ist und dieser Abwärtstrend vielleicht Grund dafür ist, dass die Gewalttätigkeit, die ohnehin schon sehr exzessiv war am Rande der Gelbwestenbewegung, jetzt noch einmal etwas stärker wird. Das sind solche Endzeiterscheinungen und Phänomene. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Kaffeesatzleser, will mich nicht zu weit vorwagen, aber wenn wir die Zahlen sehen, dann ist das doch etwas ganz was anderes als das, was wir Anfang Dezember noch erlebt haben, vor Emmanuels Ansprache mit seinen Reformversprechen.
Die Forderung der Gelbwesten gingen sehr schnell über die Streichung der Ökosteuererhöhung hinaus. Das war am Anfang so. Jetzt bricht sich aber eine Unzufriedenheit über die verschiedenen prekären Lebensverhältnisse Bahn und die Protestler fordern eine radikale Demokratisierung der politischen Verhältnisse. Was wollen die eigentlich?
Ja, das, wenn wir das wüssten, das ist eine sehr diffuse Bewegung, diese Gelbwesten, da finden wir sehr viel Unappetitliches, das man auch beim Namen nennen sollte, nämlich Antisemitismus, der sich vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken breit macht und gegen Präsident Macron richtet, der sozusagen als Büttel des jüdischen Finanzkapitals dargestellt wird. Das sind noch die harmloseren Varianten. Er wird auch als Homosexueller beschimpft, denn diese Bewegung ist auch homophob, weil er eine ältere Frau geheiratet hat. Und all solche Unfähig. Das ist eine Wutbürgerbewegung, die selbst nicht so ganz genau weiß, wo sie hin will. Und da versuchen sehr viele, die von außen kommen, das in ihre Richtung zu drehen und zu wenden. Und das macht es sehr problematisch, zu sagen, was die eigentlich wollen. Am Ende hat man den Eindruck, sie wollen einfach das Ganze nicht mehr. Und das ist sozusagen ein etwas nicht Verhandelbares, was da gefordert wird. Präsident Macron hat ja in seiner Ansprache Mitte Dezember institutionelle, sehr weitreichende institutionelle Reformen versprochen. Kurioserweise ist da bisher noch niemand drauf eingegangen und kurioserweise ist das auch sehr selten in der Presse wieder aufgenommen worden. Stattdessen bleibt es bei den etwas sonderbaren Forderungen, die sich unter anderem darin Ausdruck verschaffen, dass man die Mautstationen auf Autobahnen zerlegt oder dass man die automatischen Geschwindigkeitsmesser zerlegt und solche Dinge. Also man hat den Eindruck, da sitzen ein paar Leute, die wollen einfach so schnell fahren, wie sie wollen, die wollen die Autobahn nicht bezahlen. Mhm. Das ist es dann.
Spätestens seit vergangenem Samstag ist eigentlich deutlich geworden, welches Gewaltpotenzial in dieser Bewegung steckt. Die meisten Randalierer kommen aus dem links- und aus dem rechtsextremen Spektrum oder sind gewohnheitsmäßige Plünderer vermutlich. Ein Aktivist hat sogar gesagt, Gewalt muss sein, leider. Wenn wir keine Gewalt anwenden, dann werden wir nicht gehört. Ist diese Position eine Mindermeinung?
Ja, das ist eine Minderheitenmeinung und ich halte es für eine skandalöse Meinung. Wir sind noch in Demokratien und dem Staat das Gewaltmonopol abzusprechen, das ist etwas, was mit Demokratieverständnis nicht mehr viel zu tun hat. Leider gibt es in der politischen extremen Linken, bei Jean-Luc Mélenchon von La France Insoumise, bis zur extremen Rechten bei Marine Le Pen, da haben wir die Konvergenz der beiden Extreme, ein etwas anderes Verhältnis zur Gewaltfrage. Aber das ist natürlich inakzeptabel. Und insofern denke ich, dass die Mehrheit der Bevölkerung in diesem Falle hinter Macron steht.
Wie groß ist der Druck auf ihn, der den Demonstranten ja erst entgegenkam? Sie haben es angesprochen, jetzt aber eben in seiner Neujahrsansprache schon wieder deutlich macht, er werde an seinen Reformvorhaben festhalten. Hält er das durch?
Das werden wir sehen. Die Demonstrationen nehmen vom Umfang her ab. Sie nehmen an Gewalt unter Umständen zu. Aber das ist eben der Anlass für die Ansprache gestern Abend des Premierministers Edouard Philippe gewesen, härter gegen die gewalttätigen Demonstranten vorzugehen. Wie das im Einzelnen in die Tat umgesetzt werden soll, weiß ich nicht. Er hat so eine Art Ausweitung des Anti-Hooligan-Gesetzes, das gibt es, auf die Casseurs, also auf die gewalttätigen Demonstranten versprochen. Wie die Umsetzung erfolgen soll, wissen wir nicht. Das Gesetz wird Anfang Februar zur Verhandlung stehen im Parlament.
Also eine unzufriedene Masse Menschen, die sich in den sozialen Medien erst einmal formiert hat. Das sind die Gelbwesten, die mittlerweile einige Wortführer haben. Unter anderem einen wie Eric Drouet, der Lkw-Fahrer, der in Gewahrsam genommen wurde und seine Festnahme als politisch bezeichnet. Könnte vielleicht sogar eine Bewegung daraus entstehen, die eben das Potenzial hat, bei der Europawahl auch anzutreten?
Da bin ich etwas skeptisch. Eric Drouet ist jemand, der politisch eindeutig vorbelastet ist bei der extremen Rechten und der jetzt Beifall bekommt von Jean-Luc Mélenchon von der extremen Linken. Wenn das keine beunruhigende Bewegung ist, dann frage ich mich, worum man sich noch Sorgen machen sollte. Und natürlich ist es keine politische Inhaftierung gewesen, keine politische Polizei gewesen, sondern er hat aufgerufen zu Demonstrationen, die er vorher nicht angemeldet hat. Also das ist einfach der No-Respekt, also dieses Nicht-Respektieren von demokratischen Grundregeln, das man nicht tolerieren kann. Ob die Gelbwesten sich zu einer wirklichen Bewegung ausweiten können, wie Emmanuel Macrons La République en Marche, das ja 1917 vorgeführt hat, wage ich zu bezweifeln. Denn sie sind ja eindeutig im Abwärtstrend, was die Quantität, was die Masse der Demonstrationen und der Demonstranten angeht. Die andere Frage ist, wie auf dem politischen Schachbrett jetzt operiert wird. Natürlich werden den Gelbwesten schöne Augen gemacht von Marine Le Pen, wie auch von Mélenchon, also beide versuchen, diese Bewegung zu kanalisieren, in ihre Richtung zu bekommen. Andererseits munkelt man auch, und da braucht man nicht nur zu munkeln, das ist eine reine Spekulation, dass durchaus Macron ein Interesse haben könnte daran, dass die Gelbwesten als eigene Partei auftreten. Einerseits werden sie dann vielleicht ansprechbarer, denn dann müssen sie sich eine Struktur geben. Andererseits schwächen sie damit, so das politische Kalkül, die beiden extremen Parteien, Front National und La France Insoumise, weil dann ja ein dritter Extremer im Spiel ist.
Professor Jürgen Ritter, Literaturwissenschaftler an der Sorbonne in Paris, haben Sie vielen Dank. Nicht nur die Gelbwesten haben das Land in Atem, halten das Land in Atem. Es wird heftig über den neuen Roman von Michel Houellebecq, Serotonin, diskutiert und gestritten. Darin auch eine Szene über den bewaffneten Widerstand der Milchbauern in der Normandie. Das heißt, die Verbindung zur Bewegung der Gilets jaunes, der Gelbwesten, liegt eigentlich nahe. Manche meinen, das sei gar eine Vorhersehung des Autors gewesen. Hier ein erster Ausschnitt zum Einfühlen, bevor wir dann ins Detail gehen.
Ich bin 46 Jahre alt. Ich heiße Florent Claude Labrust und ich hasse meinen Vornamen. Ich glaube, er geht auf zwei Familienmitglieder zurück, die mein Vater und meine Mutter jeweils ehren wollten. Das ist umso bedauerlicher, als ich meinen Eltern darüber hinaus nichts vorzuwerfen habe. Sie waren in jeder Hinsicht ausgezeichnete Eltern und haben ihr Bestes getan, mich mit den notwendigen Waffen für den Lebenskampf zu rüsten. Und wenn ich letztlich versagt habe, wenn mein Leben in Trauer und Leiden endet, dann kann ich nicht Sie dafür verantwortlich machen, sondern nur eine Verkettung von Umständen. Jedenfalls habe ich meinen Eltern nichts vorzuwerfen, außer dieser geringfügigen, dieser ärgerlichen, aber geringfügigen Namensgeschichte. Nicht nur finde ich die Verbindung Florent-Claude lächerlich, sondern beide Teile für sich missfallen mir. Und in der Gesamtheit finde ich meinen Vornamen völlig missraten. Florent ist zu lieblich, zu nah an dem weiblichen Florence und in gewissem Sinne geradezu androgyn. Der Name passt überhaupt nicht zu meinen markanten, je nach Blickwinkel sogar groben Gesichtszügen, die schon häufig, zumindest von gewissen Frauen, als besonders männlich betrachtet wurden. Aber gar nicht, wirklich gar nicht als das Gesicht einer Botticelli-haften Schwuchtel. Von Claude gar nicht zu reden, der lässt mich sofort an die Claudettes denken. Und sobald ich den Vornamen Claude auszusprechen versuche, kommt mir direkt wieder das entsetzliche Bild aus einem alten Video von Claude François in den Sinn, das auf irgendeiner Soiree alter Homos in Endlosschleife lief.
Serotonin, der neue Roman von Michel Houellebecq, ein menschliches Gruselkabinett, eine Suche nach der verlorenen Zeit, nach Liebe und Glück, eine Lesereise in das düstere Leben eines depressiven Mit-40ers. Marius Galler hat sich für uns durch das gesamte Buch gelesen.
Florent-Claude Labrust ist Mitte 40 und angestellt im Landwirtschaftsministerium. Finanzielle Sorgen plagen ihn nicht, auch privat scheint alles einen zumindest erträglichen Gang zu nehmen. Doch seine japanische Frau entwickelt ein seltsames Eigenleben. Und als Labrust es genauer wissen will und ihre Online-Aktivitäten überprüft, stößt er auf Videos, in denen sie, diplomatisch gesprochen, in ungewöhnliche Sexpraktiken verwickelt ist. Es folgt die Trennung und danach geht es steil bergab mit der Hauptfigur. Am Ende steht das Psychogramm eines gewöhnlichen Bürgers, der eigentlich alles besaß, was ihn zu einem vorzeigbaren Mitglied der französischen Gesellschaft hätte machen können. Doch am Ende steht er vor dem Suizid. Houellebecq hat in Serotonin das eindrückliche Bild einer Gesellschaft entworfen, deren Mitglieder vom ewigen Krisenmodus ausgezehrt und regelrecht körperlich fertig gemacht wurden. Doch bis zu diesem Ende dauert es einige Seiten. Labrust ist der Ich-Erzähler des Romans.
Ich hasste Paris. Diese von umweltbewussten Kleinbürgern verseuchte Stadt widerte mich an. Ich mochte selbst ein Kleinbürger sein, aber umweltbewusst war ich nicht. Ich fuhr einen Dieselgeländewagen. Ich hatte vielleicht nicht viel Gutes im Leben getan, aber zumindest würde ich meinen Teil zur Zerstörung des Planeten beigetragen haben.
Und er tut auch sonst so einiges, um als Kotzbrocken zu erscheinen. Im ersten Teil seines Romans läuft Michel Houellebecq auf seinen bewährten Schienen. Misanthropie, Sex, Verfall und Elend. Hier ist alles beisammen, wofür er bekannt ist. Doch außer ein paar allenfalls amüsanten Provokationen findet sich nichts Neues. Nachdem er jedoch seinem Image gerecht wurde und die Houellebecq-Standards abgearbeitet hat, nimmt der Roman im zweiten Teil Fahrt auf und wird richtig gut. Labrust fährt in die Normandie zu seinem alten Studienfreund, der sich auf dem väterlichen Gut als Milchbauer versucht. Er achtet auf artgerechte Tierhaltung. Muss ich aber eingestehen?
Ich versuche etwas aufzubauen. Ich schufte mich zu Tode. Ich stehe jeden Tag um 5 Uhr auf. Abends sitze ich über der Buchhaltung. Und unterm Strich kommt dabei heraus, dass ich die Familie verarmen lasse.
Houellebecq weiß genau, wovon er spricht. Schließlich ist er diplomierter Landwirtschaftsingenieur. Präzise beschreibt er die fortschreitende Verelendung der Landbevölkerung. Wer verstehen will, woher der Protest der gelben Westen kommt, erhält hier reichhaltiges Material. Irgendwo auf der Welt produziert immer einer billiger. Argentinische Aprikosen ruinieren die Aprikosenbauern im Roussillon. Die Milchbauern der Normandie sind ebenfalls ausgepowert und am Ende. Irgendwann holen sie die Gewehre aus dem Schrank und es fallen Schüsse. Houellebecqs Hauptfigur Labrust kehrt nach Paris zurück. Gegen Ende des Romans lässt der Autor endlich seine Klischees hinter sich und entwirft das erschütternde Porträt eines restlos erschöpften Bürgers. Als ordentlicher Bourgeois greift er nicht zu Gewalt und Gewehr, sondern zu Psychopharmaka. Doch irgendwann hat sich auch dieser Weg erschöpft und er steht am Fenster.
4,5 Sekunden. Ich würde mit einer Geschwindigkeit von 159 Stundenkilometern auf den Boden auftreffen. Diese Vorstellung war etwas weniger angenehm. Aber gut, es war ja nicht in erster Linie der Aufprall, vor dem ich Angst hatte, sondern der Sturz. Und mein Sturz würde kurz sein.
Houellebecq hat keine überzeugende Erklärung für das, was passiert. Er kann das System nicht neoliberaler Kapitalismus nennen. Stattdessen gibt er in Interviews wirre politische Statements ab. aber er kann eine Situation schildern, in der Land- und Stadtbewohner resignieren. Und er geht einen Schritt weiter. Er beschreibt nämlich nicht, wie die französische Gesellschaft sich auflöst. Das ist bereits geschehen. Das wird hier vorausgesetzt. In Serotonin ist zu lesen, dass die dramatischen Folgen unübersehbar werden, sei es als physische Gewalt oder schwere psychische Krankheit. Aber es werden keine Konsequenzen daraus gezogen, sondern alles geht einfach so weiter wie bisher. Und genau das macht Serotonin zu einem guten Roman und einer verstörenden Lektüre.
Meint unser Kollege Mario Scala, aber offenbar klang der Autor mit seinem 7. Roman noch nie so düster wie heute in Serotonin. Da helfen offenbar nur Drogen, wenn auch nur für eine bestimmte Zeit. Barbara Kostolnik ist unsere Korrespondentin im ARD-Studio Paris. Ich grüße Sie, guten Abend.
Guten Abend, bonjour.
Bonjour. Es gibt einen zweiten Erzählstrang in diesem Buch, in dem es um das Sterben der Bauern unter dem Druck der Weltmärkte in einer EU geht. Wir haben gerade eben schon einen Ausschnitt gehört, die sich der Globalisierung nicht widersetzen kann. Die Milchbauern der Normandie bewaffnen sich und schon sehen einige die Verbindung zu den Gelbwesten. Ulbeck umweht wieder einmal die Aura des Propheten. Hat er was Prophetisches?
Nun ja, er ist ein zeitgenössischer Autor und als solcher sollte er durchaus auch einen präzisen Blick auf seine Zeit haben. Ob er dafür ein Prophet ist, nun ja. Also als Soumission, das Vorgängerbuch erschienen ist, Unterwerfung, wurde ja Houellebecq auf dem Titel von Charlie Hebdo als Prophet abgebildet, als Wahrsager. Das wurde dann nach dem Anschlag als Weissagung ausgelegt. Er überspitzt eben einfach gerne und auch in Serotonin, das haben wir ja gerade gehört, wo es diese Szene gibt, die im entfernteren Sinne, aber wirklich in einem weit entfernten Sinn an die Gelben Westen erinnert, dieser Milchbauernaufstand. Es ist nur so, dass es in Frankreich quasi ständig Bauernproteste gibt. Die sind fast alltäglich. Also da muss man kein Hellseher sein, um das vorherzusagen. Insofern, er lag nicht völlig daneben. Aber er hat tatsächlich das vergessene Frankreich, also dieses Frankreich der Provinz jenseits des verhassten Paris abgebildet. Prophetisch, nun ja.
Mhm. Der trostlose Romanheld ist ein Kerl, ich sag mal, zum Abgewöhnen. 46 Jahre alt, ein Agraringenieur, Angestellter im Landwirtschaftsministerium, der nie verheiratet war und mit einem Vornamen gesegnet ist, den er doof findet, Florent Claude, auch das haben wir gerade eben in der Sendung schon gehört. Repräsentiert dieser Durchschnittskerl vielleicht auch diejenigen, die sich abgehängt fühlen und auf die Straße gehen?
Ja, das kann sein, wobei man das nicht hofft, dass es ihnen dann so schlecht geht. Also der ist ja extrem depressiv, der Protagonist mit sehr schweren Potenzproblemen. Und je weniger depressiv er wird, weil er eben diese Pillen einwirft, desto größer werden seine Potenzprobleme. Also nach Houellebecq-Maßstäben ist da gar nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Also ein sehr tragisches Schicksal. Wenigstens hat er noch sein Gewehr, also seine Schießübungen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es gab übrigens eine Untersuchung, und das ist mir bei der Lektüre des Buches eingefallen, wonach die französischen Frauen mit ihrem Sexleben am unzufriedensten sind in ganz Europa vor den Italienerinnen und den Spanierinnen. Aber das wird Houellebecq, denke ich, auch eher kalt lassen, weil er ist ja gerade erst mit einer Chinesin verheiratet.
Da kommen wir gleich, das ist die dritte Ehe, glaube ich, habe ich gelesen. Ja. Ist auch schwer nachzuvollziehen, aber nun denn. Houellebecq gehört zu den meistgelesenen Autoren der Gegenwart. Seine Bücher werden in mehr als 40 Ländern veröffentlicht. Er selbst ist ein Defizit, ist ein Selbsthasser, ein Provokateur, der Trump lobt und gegen die EU wettert und sagt, das sei eine Schlampe oder so in dem Buch. Und der in seiner Heimat, also in Frankreich, soeben in die Ehrenlegion aufgenommen wurde. Das ist kein Witz. Ich habe erst gedacht, es wäre einer, aber das ist keiner. Es ist keiner. Warum fahren die Franzosen so auf ihn ab?
Am Aussehen kann es nicht liegen. Aber es ist natürlich so, dass der wirklich sehr gut schreibt. Das ist jetzt auch gerade in der Buchbesprechung von dem Kollegen auch deutlich geworden. Wenn man mal das Lamento über die Potenz und die schlechte Verfügbarkeit der Frauen im Allgemeinen ausblendet, also sagen wir mal die ersten 160 Seiten oder so, dann wird es richtig gut. Also dann ist man drin, dann liest man das in einem Rutsch durch. Das ist wie in einem Rausch. Da ist dann dieser echte Houellebecq da, der unglaublich gut zuspitzen kann, der sehr, sehr gute Gedanken ausführen kann. Die letzten 20 Seiten schleicht es sich dann wieder ein bisschen aus und am Ende kommt dann sogar Gott ins Spiel. Also die Verzweiflung muss groß gewesen sein. Aber Houellebecq liest sich wirklich sehr, sehr süffig und das ist natürlich auch ein Geheimnis dieses Erfolges. Es ist einfach ein sehr guter Autor.
Nochmal zum Thema Frauen. Dem Autor ist ja oft vorgeworfen worden, Frauen zu verdinglichen und sie auf sehr verächtliche Art und Weise auf ihre primären Geschlechtsteile zu reduzieren. Auch in seinem neuen Roman kommt das vor. Ist der Vorwurf berechtigt? Vermutlich schon.
Ich finde, manchmal hat es was von Selbstgeißelung, wenn man das als Frau liest, dieses Buch. Mhm. Also mir ging es jedenfalls ein bisschen so. Er hat im besten Fall ein reaktionäres Frauenbild, wobei das stark untertrieben ist. Also Frauen haben im Prinzip am Herd zu sein, für den Mann zu sorgen, wobei Kinder da übrigens stören, das fand ich interessant. Aber die abendländischen Frauen sind ja ohnehin alle Schlampen, wie auch die EU. Überhaupt kommt das Wort Schlampe sehr häufig vor im Zusammenhang mit Frauen, weil die eben nicht verfügbar sind, wie gesagt, und wenn sie dann auch noch selbstbestimmt agieren, dann ist alles zu spät. Also das Frauenbild von dem Protagonisten, ich nehme an, hinter dem Michel Houellebecq durchaus steht, ist kein besonders fortschrittliches Frauenbild, sagen wir es mal so.
Also Ihr Fazit bedingt lesenswert?
Bedingt lesenswert, in der Tat.
Barbara Kosturnik, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das titelgebende Serotonin ist der Wirkstoff eines Antidepressivums, das den Romanhelden erst einmal davon abhält, sich umzubringen. Mehrfach betont er, dass, Zitat, diese Tablette nichts erschafft und nichts verändert. Sie liefert eine neue Interpretation des Lebens. Ach, das wollten wir eigentlich genauer wissen und haben unseren Kollegen Stefan Hübner mal gebeten, uns diesen Stoff und seine Wirkung näher zu bringen.
Serotonin gibt uns ein Gefühl der Gelassenheit. Es macht uns ruhig und zufrieden. Indem es mit dem zentralen Nervensystem zusammenwirkt, dämpft es Angstgefühle, Aggressivität und Kummer. Werden depressive Verstimmungen diagnostiziert, haben die oft mit einem Mangel an Serotonin zu tun. Weil Serotonin positiv auf unsere Stimmung wirkt, wird es Glückshormon genannt. Und ja, es gehört zu den Gewebshormonen und Nervenbotenstoffen. Doch essen wir serotoninreiche Lebensmittel wie Schokolade oder Bananen, dann hält nicht das Serotonin unsere Stimmung auf. Denn Serotonin kann nicht vom Darm ins Hirn gelangen. Vielmehr bewirken die Kohlenhydrate aus den Lebensmitteln, dass im Gehirn mehr Nervenbotenstoffe ausgeschüttet werden und uns glücklich machen. Das meiste Serotonin findet sich in unserem Körper im Magen-Darm-Trakt, außerdem im Herz-Kreislauf-System, im Blut und im Zentralnervensystem. Serotonin gibt es aber auch in Einzellern, Pilzen, Tieren und Pflanzen. In den Brennhaaren der Brennnessel etwa ist Serotonin für die Brennwirkung mitverantwortlich. Im menschlichen Körper reguliert Serotonin zum Beispiel auf komplexe Weise unseren Blutdruck und den Spannungszustand unserer Blutgefäße. Außerdem wirkt es auf die Magen-Darm-Tätigkeit und auf die Signalübertragung im Zentralnervensystem. Und es kann noch mehr. Serotonin fördert etwa Blutgerinnung und Wundheilung. Es beeinflusst die Körpertemperatur, verstärkt Schmerzempfindungen, hemmt das Sexualverhalten und zügelt den Appetit. Klar, dass es bei einem solchen Multitalent wie Serotonin viele Arzneimittel gibt, die seine Freisetzung, seine Wirkung, seine Aufnahme und seinen Abbau beeinflussen. Das größte Einsatzgebiet sind dabei Arzneimittel gegen psychische Erkrankungen. Sie helfen gegen Angststörungen, Wahnvorstellungen oder Halluzinationen oder sie hellen unsere Stimmung auf, machen uns ruhiger, gelassener und zufriedener.
So, und jetzt gibt es einen weiteren Ausschnitt aus Michel Houellebecqs neuem Roman mit einer Prise Serotonin.
Er sah aus wie einer, der zu allem bereit ist. Und Männer, die zu allem bereit sind, gibt es glücklicherweise nicht sehr häufig. Doch sie können einen beträchtlichen Schaden anrichten. Diese gewöhnlichen, üblicherweise in Caen stationierten Bereitschaftspolizisten wussten das, aber auf eine etwas theoretische Weise. Sie waren nicht darauf vorbereitet, dieser Gefahr entgegenzutreten. Die Leute von der Eingreiftruppe der Nationalgendarmerie oder der Antiterroreinheit hätten wahrscheinlich einen kühlen Kopf bewahrt, und das wurde dem Innenminister hinlänglich vorgehalten. Doch wie hätte man das andererseits vorhersehen können? Es handelte sich ja nicht um internationale Terroristen, sondern zunächst einmal um eine schlichte Demonstration von Landwirten. Emmerich wirkte amüsiert, aufrichtig amüsiert und spöttisch, aber er schien auch sehr weit weg zu sein, schlicht ganz woanders. Er drehte sich langsam von links nach rechts, zielte auf jeden einzelnen der Bereitschaftspolizisten hinter ihren Schilden. Sie konnten auf keinen Fall zuerst schießen, da war ich mir sicher, aber tatsächlich war das die einzige Gewissheit, die ich hatte. Anschließend bewegte er sich in entgegengesetzter Richtung, von rechts nach links. Dann kehrte er, noch langsamer werdend, zur Mitte zurück und verharrte dort ein paar Sekunden lang. Weniger als 5, schätze ich. Etwas anderes huschte über sein Gesicht, etwas wie ein umfassender Schmerz. Er drehte den Gewehrlauf um, hielt ihn unter sein Kinn und betätigte den Abzug.
Gelbe Westen, trostlose Romanheldennachrichten aus Frankreich. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Auch wenn man nicht der These angehört, Michel Houellebecq habe etwas Prophetisches, so ist es schon erstaunlich, wie seine Romane immer mal wieder die Wirklichkeit vorweg genommen oder sogar kommentiert haben. In seinem Roman Soumission, zu Deutsch Unterwerfung, wird ein gemäßigter Muslim-Präsident. Dieser Roman erschien am 7. Januar vor 4 Jahren, am Tag des Anschlags auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Auf dem Cover der damaligen Ausgabe eine Karikatur, die Houellebecq als schrumpeligen Karnevals-Nostradamus zeigte. Und unsere Kollegin, Tagkollegin Birgit Spielmann, hat sich heute Morgen die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift auf dem Frankfurter Hauptbahnhof für 4 Euro gekauft. Niemand und nichts bleibt ungeschoren. Jeder und jede wird durch den Kakao gezogen. Denn Satire darf offenbar alles.
Alles ist wie immer und trotzdem nichts wie vorher. In diesem Jahr, 4 Jahre nach dem mörderischen Anschlag, hat die Satirezeitung Charlie Hebdo zusätzlich zur normalen wöchentlichen Ausgabe auch noch ein Sonderheft veröffentlicht. Auf dem Deckblatt der Spezialausgabe mit dem Titel »Die Rückkehr der Anti-Aufklärer« bemühen sich ein Imam und ein Bischof mit vereinten Kräften, eine Kerze auszublasen. Aber Charlie Hebdo hält dagegen, verteidigt die Aufklärung mit den eigenen satirischen Mitteln, kritisiert religiösen Fanatismus, das Versagen der Regierung beim Umweltschutz, egal ob es um den Ausstoß von Treibhausgasen oder die alljährlich durch Überdüngung verursachte Blaualgenplage geht. Macron allerdings, so die Zeichnung, verhält sich beim Energiesparen vorbildlich. Er teilt sich das Bett mit seiner Frau und macht das Licht aus. Über die seherischen Fähigkeiten Michel Houellebecqs, der in seinem neuen Roman angeblich die Proteste der Gelbwesten vorhergesehen haben soll, hat das Blatt nur Spott übrig. Es zeigt den Schriftsteller, der von Charlie Hebdo übrigens auch zu den Gegenaufklärern gezählt wird, als Magier mit spitzem Hut. Für 2019 sagt Houellebecq vorher: Macron fickt euch. Und für 2022, Macron fickt euch nochmal. Aber neben allen Spitzen, die gut platziert Politik, Religion und Gesellschaft treffen, haben Angst und Nachdenklichkeit in beiden Heften ihren Raum. Denn die Arbeitsbedingungen sind schwierig, die Überwachung des geheimen Orts, an dem die Redaktion tagt, verschlingt zu viel Geld. Der Verkauf deckt die Unkosten nicht, noch reichen die Reserven. Und die ermordeten Kollegen? Sie fehlen. Das thematisiert Felix in seiner Zeichnung zum 7. Januar, dem Jahrestag des Anschlags. Ein verzweifelter Chefredakteur rauft sich die Haare und dazu der Text: Schon 4 Jahre sucht Risszeichner, die so gut wie Cabus, Sharp oder Tignon sind. In absehbarer Zeit steht der Prozess gegen die Unterstützer der Attentäter an, darunter der vor kurzem in Djibouti festgenommene Dschihadist Peter Scherif. Ségolène Vincent, Gerichtsreporterin von Charlie Hebdo, war zufällig an Bord derselben Maschine und beschreibt, wie schrecklich es für sie war zu wissen, dass sie im selben Flugzeug sitzt wie der mutmaßliche Auftraggeber für den Mord an ihren Kollegen. Im Editorial schreibt Chefredakteur Laurent Sourisseau, kurz Riss, wie schwierig es ist, weiterzuleben, weiterzuarbeiten. Zwar sehnt er den Prozess herbei, aber er weiß auch um die Belastung, die er für alle, die überlebt haben, darstellt. Der Prozess ist dazu da, um die Täter zu bestrafen und um in der Gesellschaft den Sinn von Gerechtigkeit wiederherzustellen. Aber egal wie die Strafen ausfallen, die Opfer werden ihr ganzes Leben lang unter dem an ihnen begangenen Unrecht leiden. Niemals vergessen, wie sie sich tot stellten, um dem Tod zu entgehen. Daran wird auch der kommende Prozess nichts ändern.
Eine Redaktion trägt Trauer auch am 4. Jahrestag des Attentats auf ihre Zeitung, gedenkt der 12 Opfer und zeigt sich erleichtert über die Festnahme eines Mannes, der die Attentäter möglicherweise unterstützt haben soll. Professor Dr. Frank Basner, Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, guten Abend.
Guten Abend.
Die erste Ausgabe des Magazins nach dem Terroranschlag vor 4 Jahren erreichte mit mehreren Nachdrucken eine Auflage von fast 8 Millionen Exemplaren. Die Zahl der Abonnenten stieg auf mehr als 200.000. Vor dem Anschlag waren es rund 30.000 Leser, die das Blatt pro Woche kauften. Wie ist das denn heute?
Ja, heute haben sich die Zahlen natürlich nach unten entwickelt, das war ja auch vorhersehbar. Allerdings muss man sagen, ist es immer noch höher als vor den Attentaten. Also 2017, 2017 hat der Umsatz bei ungefähr 11 Millionen gelegen. Im Jahr vor den Anschlägen war es deutlich niedriger, die Hälfte ungefähr. Von daher ist es so, dass mit 30.000 Abonnenten und 30.000 Kioskverkäufen ungefähr das Blatt eigentlich noch ganz gut dasteht, aber die Kosten sind halt sehr hoch, die laufenden Kosten, weswegen 2017 schon und 2018 auch Defizite eingefahren wurden.
Am 1. Dezember 2016 erschien die erste Ausgabe von Charlie Hebdo dann auch auf Deutsch, auf dem Titel Angela Merkel, im Innern ein Deutschland-Psychogramm. Die Zeitung konnte sich hier aber nicht lange halten. Warum eigentlich nicht?
In Deutschland ist nicht so viel Platz für Satirezeitschriften. Titanic ist da, das besetzt so ein bisschen den Raum, den eigentlich so ein Charlie Hebdo hätte besetzen können. Und die Marke ist auch nicht eingeführt. Nicht? Sie brauchen eine Weile, bis sie mit so einem doch speziellen Blatt als Marke bekannt sind. Und Titanic hat das geschafft. In Frankreich hat Charlie Hebdo geschafft, auf jeden Fall, sehr bekannt. Und das war schwierig, das in Deutschland durchzusetzen. Von daher verstehe ich gut, dass nach einem Jahr das Experiment auch wieder beendet wurde.
Und welche Präsenz hat diese Zeitung in der französischen Medienlandschaft? Und wer liest sie eigentlich? Ist das eine kleine, eingeschworene Gemeinde vielleicht von Intellektuellen, die sich dieses Teil kauft?
Ja, sicher. Das ist, man kann salopp sagen, so Altlinke. Das ist auch ganz bewusst, dieser aufklärerische Diskurs, der gefahren wird. Natürlich ist auch die Leserschaft von Charlie Hebdo gealtert mit dem Blatt sozusagen. Das Erstaunliche ist eigentlich, dass die Sichtbarkeit des Blattes in Frankreich sehr hoch ist. Also wenn Sie irgendwo in der Provinz in ein kleines Büro de Tabac gehen, wo eben auch ein paar Zeitungen ausliegen, nur ein paar notabene, nicht etwa viele, dann haben Sie immer Charlie Hebdo dabei. Wenn Sie in den Supermarkt gehen, der eigentlich gar nicht da ist, um Zeitungen zu verkaufen, und haben so ein paar Zeitschriften dort, dann ist Charlie Hebdo dabei. Das heißt, sehr viele Menschen sehen die Titelseite, was noch lange nicht heißt, dass sie es kaufen, aber die Präsenz ist doch stark. Das erklärt eben auch ein bisschen, warum damals bei den Attentaten so eine enorme Reaktion war. Das ist ein Symbol und daran hängen die Franzosen. Aber es führt eben nicht dazu, dass die Abonnementszahlen jetzt nach oben geschnellt sind, auf Dauer zumindest.
Und wie hoch schätzen Sie Ihren publizistischen Wert ein?
Wenn man Satire liebt, und das ist ja auch eben besprochen worden bei der Sonderausgabe, dann ist das ein gutes Blatt. Es ist aber journalistisch lange nicht so interessant, wie zum Beispiel der Canard Enchaîné, dieses investigative journalistische Blatt, was ja auch viel satirische Elemente hat. Da kann Charlie Hebdo nicht mithalten, konnte auch noch nie mithalten, weil der journalistische Anteil, mal abgesehen vom rein satirischen Zeichnen und auch Glossieren in Texten, nicht so hoch ist. Also das investigative Element ist da nicht stark entwickelt.
Wissen Sie, wie die Mehrheitsverhältnisse eigentlich sind, wem diese Zeitung eigentlich gehört?
Ja, auch das ist ganz interessant und gehört auch zu den Problemen, die die Zeitschrift heute hat. Der Chefredakteur, der eben schon erwähnte Riss, der hält 66%. Und sein Generaldirektor, der hielt bis vor kurzem 33%, also zu zweit das ganze Kapital. Der hat aber die Zeitschrift jetzt verlassen, so wie einige übrigens auch schon. Warum? Weil eben die Mitarbeiter, die Angestellten schon lange das wollen, was auch beim Canard Enchaîné zum Beispiel der Fall ist, nämlich dass jeder Mitarbeiter auch Aktionär ist. Nicht nur um Dividenden zu kriegen, sondern um die Verantwortung mitzutragen für dieses Blatt. Und das hat Riss zwar immer versprochen, seit er Chefredakteur ist, ist aber nie eingelöst. Er sagte in einem Interview jetzt anlässlich des vierten Jahrestages der Attentate, ich bleibe weiter dran, ich verspreche das weiterhin, aber es ist nicht passiert, sodass man schon auch sagen muss, intern gibt es einfach Streit, unter anderem um die Anteilsverteilung.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat sich an den Inhalten eigentlich ganz wenig oder eigentlich gar nichts verändert. Die sind nach wie vor zynisch, die sind bissig, die hauen richtig rein.
Ja, das war immer das Konzept und das ist das Konzept geblieben. Es fehlen natürlich die genialen Zeichner, die ermordet wurden, das darf man auch nicht vergessen. Und wissen wir alle, satirische Zeichner, die wachsen auch nicht auf den Bäumen. Und wenn mal so Zeichenstile wirklich sehr bekannt sind und auch gerade von denen, die lange schon an der Zeitschrift hängen, auch gesucht wurden, dann fehlt das eben doch ziemlich, ziemlich brutal. Und das wird auch dazu beigetragen haben, dass nach diesem Aufschlag nach oben dann doch die Abonnentenzahlen wieder nach unten gegangen sind.
Noch heute arbeitet die Redaktion an einem streng geheimen Ort, eine Art hochüberwachtem Bunker. Erst im vergangenen Jahr hat die französische Regierung den 3 Jahre währenden Ausnahmezustand aufgehoben. Gibt es wieder so eine Art Normalzustand nach den Attentaten? Es folgte ja dann im selben Jahr 2015 im November ein zweites mit 130 Toten und über 700 Verletzten.
Ja, das ist richtig. Trotzdem glaube ich, Menschen sind Gewohnheitstiere und der Durchschnittsfranzose, wenn es den irgendwo gibt, der kann nicht auf Dauer im Panikzustand leben. Man kann nicht dauernd mit Angst leben, sodass also auch das Verhalten, gerade auch nach den Attentaten im Bataclan, wo ja Menschen in Cafés eigentlich willkürlich auch erschossen wurden, die Franzosen sind doch mehrheitlich einfach zur Normalität und zum Alltag zurückgekehrt. Vielleicht mit einer Art latenter Sorge, aber in Angst dauernd leben geht schlecht. Das ist ganz anders natürlich für die Mitarbeiter von Charlie Hebdo, das hat er auch geschrieben, der Riss, in seinem Interview. Für uns ist es täglich da, die Angst, das ist klar, die werden geschützt, geben selbst auch sehr viel Geld aus für Personenschutz. Und da würde ich da unterscheiden zwischen ja so dem Durchschnittsbürger, der einfach seinem Alltag auch nachgehen muss irgendwie, und denen, die direkt betroffen waren.
Professor Dr. Frank Basner, Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, herzlichen Dank. Lassen wir nochmal den mit Namen Florent Claude Labrouste dran, der Antiheld aus dem Roman von Michel Houellebecq, Serotonin.
Schon der erste Blick, den Dr. Azot mir zuwarf, nahm mir alle Illusionen. Darin mischten sich Beunruhigung, Mitgefühl und echte fachmännische Besorgnis. »Sie machen keinen guten Eindruck«, stellte er knapp fest. Ich konnte ihm umso weniger widersprechen, als er mich monatelang nicht gesehen hatte. Er hatte einen Bezugspunkt, der mir zwangsläufig fehlte. »Natürlich gehen wir auf 20 Milligramm«, fuhr er fort. »Aber gut, ob 15 Milligramm oder 20, Antidepressiva können auch nicht alles richten. Das wird Ihnen bewusst sein.« Es war mir bewusst. Außerdem muss man bedenken, dass 20 Milligramm immerhin die erhältliche Höchstdosis sind. Sie könnten natürlich zwei Tabletten nehmen, auf 25 steigern, auf 30 und dann auf 35. Und wo hört man dann auf? Ehrlich gesagt rate ich Ihnen davon ab. Tatsächlich ist es bis 20 getestet, darüber hinaus nicht. Und ich würde das Risiko ungern eingehen. Wie steht es denn in sexueller Hinsicht? Die Frage machte mich sprachlos. Dabei musste ich zugeben, dass es gar keine schlechte Frage war. Sie hatte einen Bezug zu meiner Situation. Einen Bezug, der mir entfernt, unbestimmt erschien, aber trotzdem einen Bezug. Ich erwiderte nichts. Doch wahrscheinlich breitete ich die Hände aus, öffnete leicht den Mund. Jedenfalls musste mein Ausdruck ziemlich bezeichnend gewesen sein, denn er sagte, »Okay, okay, ich sehe schon.«
HR2, der Tag. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Militanten, Demonstranten und Einsatzkräften. Die Wut der Gelbwesten in Frankreich nimmt nicht ab. Es ist der Aufstand der Provinz, die sich gegen einen abgehobenen Präsidenten erhebt, der zwar schon Zugeständnisse an sein Volk machte, aber mit seiner Neujahrsansprache wieder in die Offensive ging. Er werde seine Reformen bei der Arbeitslosenversicherung, im öffentlichen Dienst und den Pensionen fortsetzen. Doch es brodelt im Land und auch Europa spürt die Schwäche des französischen Präsidenten. Wie? Das hat Andreas Meyer-Feist recherchiert.
Wenn Sie einander treffen in Berlin, Paris oder Brüssel, dann nie ohne ein Lächeln.
Lieber Emmanuel.
Madame la Chancelière, chère Angela.
Aber inzwischen ist das Klima frostig geworden. Beide Politiker haben Autorität verloren auf dem glatten Brüsseler Parkett. Macron deutlich mehr als Merkel. Europa spürt Frankreichs Schwäche seit den Protesten der Gelbwesten, aber auch schon vorher. Macron hatte viel vor mit der EU, wenig ist geblieben. Anfangs viele Vorschusslorbeeren. Trotz inhaltlicher Kritik an Macrons Plänen lobte ihn Jean-Claude Juncker überschwänglich. Keine andere Regierung,
die derartig forsch überlegt und nicht naiv in europäische Zukunftsrichtung sich auf den Weg gemacht hat.
Das hat er getan mit seinen Vorschlägen. Vieles ist interessant, wenn es darum geht, die Eurozone handlungsfähiger und insbesondere auch wetterfest zu machen.
Lobte auch der SPD-Europapolitiker Udo Bullmann. Europa-Euphorie, das kam gut an im von Selbstzweifeln geplagten Brüssel. Auf Macrons höchst umstrittene Europapläne wollte man da nicht zu genau schauen.
Das muss nicht Wort für Wort übernommen werden, da wird manches zu verhandeln sein.
So sah es der CDU-Abgeordnete Elmar Brok. Klar ist für den Grünen Sven Giegold, es gab neuen Schwung, aber
der neue Schwung hat jetzt erstmal zu einem neuen Schwung von Arbeitsgruppen geführt.
Hier wurden Macrons Pläne nach und nach abgeschwächt, im Dezember auch lautstark demontiert vom österreichischen EU-Vorsitz. Dabei hatte sie Macron einst stolz präsentiert in einer berühmten Rede an der Sorbonne.
C'est que l'Europe doit être unie et déterminée.
Einig und entschlossen müsse die Politik sein, vor allem im Euroraum. Die zentralen Punkte für die EU-Haushaltspolitikerin Ingeborg Gräßle.
Ein gemeinsamer Minister und natürlich ein Budget für die Eurozone, aus dem dann die sozialen Unterschiede in Europa, die Verringerung dieser sozialen Unterschiede bezahlt werden sollen.
Davon ist zum Jahresbeginn 2019 fast nichts geblieben. Die Niederlande wollten keinen Eurozonenhaushalt und auch keinen Ausgleich sozialer Unterschiede. Die Österreicher warnten, das alles würde viel zu teuer werden. Und Deutschland sah keinen Grund, Macron groß beizustehen. Und sein Stil gefällt nicht jedem. Anstatt Skeptiker mit viel Geduld zu überzeugen, überzieht sie Macron nur allzu oft mit diffusen Vorwürfen.
Dass alle diejenigen, die das kritisieren, das wären die ewig Kleingeistigen und diejenigen, die nichts wagen.
Auf die richtigen Worte kommt es eben auch an, auch für den SPD-Europapolitiker Udo Bullmann.
Wenn man für Europa mit den richtigen Argumenten wirbt, werden Menschen einem folgen und einem unterstützen.
Macron habe auch die Reformfähigkeit der EU über und die Zeitrauben der Entscheidungsfindung unterschätzt. Lob für Macrons EU-Reformeifer gab es schon beim Dezember-Gipfel der EU-Regierungschefs nicht mehr. Im neuen Jahr steht aber auch noch seine Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Frankreich wollte nach einem Jahrzehnt der Nachlässigkeit endlich wieder die 3%-Grenze bei der Neuverschuldung halten. Aber steuerliche Zugeständnisse an die Gelbwesten treiben die Defizite wieder nach oben. Das alles wird Macron seinen Kollegen schon bald erklären müssen in Brüssel. Macron in der Defensive ohne Europa-Euphorie.
Das hört sich nicht gut an. Und im Mai sind auch noch Europawahlen. Auch die Rechten in Frankreich bringen sich gegen Macron in Stellung, der gemeinsam mit den Liberalen, Grünen und Sozialdemokraten in den Europawahlkampf ziehen will. Stefan Brändle, Schweizer Journalist, lebt seit 25 Jahren in Paris und schreibt für verschiedene Zeitungen, unter anderem für die Frankfurter Rundschau, Cicero und die Stuttgarter Nachrichten. Emmanuel Macron hielt flammende Reden in Athen und an der Sorbonne in Paris. Er galt als Hoffnungsträger für Frankreich und für Europa. In Europa sinkt sein Stern, wie wir eben gehört haben. Wie steht es um ihn innerhalb seines eigenen Landes?
Ich würde sagen, dass der Stern in Frankreich selbst schon fast auf dem Boden gelandet ist. Oder anders gesagt, könnte man sagen, dass der Leitstern Macron, der er vor einem Jahr noch war, fast schon zu einer Sternschnuppe verglüht. Er ist sehr geschwächt, er ist unbeliebt, er ist auch isoliert in seinem Élysée-Palast, der im Volksmund auch Château, also Schloss genannt wird. Und selbiges kann er eigentlich nur noch stark geschminkt verlassen, wie die Pariser Medien berichten, da er nämlich seine Sorgenfalten und wahrscheinlich auch seine Bleichheit verbergen muss. Also insofern ist er fast von einem Extrem ins andere geschwenkt. Er wurde komplett auf dem falschen Fuß erwischt durch diese Gelbwestenkrise und er hat sicher auch in Zukunft große Mühe, sich davon zu erholen.
Der Erzähler in Houellebecqs neuem Roman Serotonin nennt ja die EU eine alte Schlampe. Spricht er damit eigentlich der Mehrheit der Franzosen aus dem Herzen?
Nee, das sicher nicht. Das ist eine typische Provokation von Houellebecqschem Stil. Die Franzosen sind in Wahrheit gespalten, vielleicht ähnlich gespalten wie die Deutschen auch. Man sieht die Vorteile, aber auch die Nachteile der EU. Frankreich ist als Nation sehr angetan von der Erweiterung ihres Einflussgebietes auf ganz Europa, hat aber auch große Skepsis gegenüber den wirtschaftlichen Folgen. Man ist zwar mehrheitlich, das sagen zumindest die Meinungsumfragen, für den Euro, sieht aber auch, dass es zum Beispiel im Handelsbilanzdefizit Frankreichs gegenüber Deutschland große Schwächen gibt, die dann häufig auch der EU angekreidet werden.
Die Rechten bringen sich gerade in Stellung. In diversen Ländern wollen sie jetzt gemeinsam die EU attackieren. In den Umfragen zeigt sich, dass sie nach der Europawahl so stark werden können wie nie zuvor. Wie positioniert sich eigentlich die Rechte in Frankreich und mit welchen Chancen?
Die französische Rechte war bei den Präsidentschaftswahlen eigentlich geschlagen worden durch Emmanuel Macron. Die Marine Le Pen, die Führerin der Rechten, hat eine schlechte Figur abgegeben, ist jetzt aber im Aufholen und durch die Krise der Gelbwesten hat sie eindeutig Rückenwind. Und laut den neuesten Meinungsumfragen könnte sie bei den Europawahlen die erste Position der französischen Parteien einnehmen mit rund 24-25%. Und die zweite Partei, die République en Marche von Emmanuel Macron, dürfte auf unter 20% absacken.
Nun hat sich auch noch Italiens Regierungskoalition hinter die Proteste der Gelbwesten in Frankreich gestellt. Innenminister Matteo Salvini, also der Vorsitzende der rechtsnationalistischen Lega, bot seine Unterstützung für die Gelbwesten an. Ich würde mal sagen, das ist ein ziemlich kluger Schachzug, aber eigentlich wenig überraschend, oder?
Nee, ist nicht überraschend, da seine Regierung, eine populistische Regierung, eigentlich den Gelbwesten sehr nahe steht. Oder umgekehrt kann man sagen, dass sich die Gelbwesten sehr stark auch an der Bewegung Fünf Sterne und zum Teil an der Lega von Matteo Salvini orientieren. Aber sie haben keine Führungsfigur wie die Italiener und sind deshalb viel weniger gut organisiert und wahrscheinlich auch politisch schlechter aufgestellt. Dass Salvini sich in diese Krise einmischt, ist wirklich nicht überraschend, aber ich glaube, man muss ihm das auch überlassen, da Frankreich selbst durch die Stimme von Emmanuel Macron auch selbst die Italiener kritisiert hat. Macron hat Salvini vor einem Jahr des Zynismus bezichtigt, als er das Flüchtlingsschiff nicht in Italien landen lassen wollte. Und insofern ist das jetzt fast schon ein innenpolitisches Geplänkel, was da zwischen Salvini und Macron abläuft.
Schauen wir nochmal auf ein anderes Pärchen. Angela Merkel und Emmanuel Macron stemmen sich gegen den rechten Populismus, sind aber beide ziemlich angeschlagen. Merkel lässt den französischen Präsidenten seit gut einem Jahr am, man kann sagen, langen Arm verhungern. Der ein oder anderen Idee ist sie nicht unbedingt abgeneigt. Zum Beispiel den Vorschlag einer europäischen Armee begrüßt sie grundsätzlich. Aber zupacken sieht ein bisschen anders aus. Wie steht es eigentlich um dieses deutsch-französische Verhältnis? Welche Kraft geht eigentlich noch von ihm aus?
Sehr wenig Kraft. Ich würde sagen, die deutsch-französische Beziehung ist ein bisschen im Winterschlaf. Angela Merkel ist geschwächt, Emmanuel Macron ist geschwächt. Und das Gravierende daran ist, dass im Unterschied zu früheren Kernbeziehungen, sei das Mitterrand-Kohl gewesen oder Schröder-Chirac, jetzt eigentlich weder von der deutschen noch von der französischen Seite aus Impulse ausgehen. Und beide Seiten warten auf den anderen. Macron war auch relativ verärgert über die Deutschen, dass Deutschland die Internetsteuer gegen die GAFAs, also Google, Amazon etc., nicht mittragen wollte oder will. Und jetzt ist eigentlich die ganze Harmonie, die letztes Jahr noch sehr stark war, ein bisschen auf Eis gelegt.
Da hilft nur Serotonin. Stefan Brändle, Schweizer Journalist, seit 25 Jahren für deutsche Zeitungen in Paris tätig. Haben Sie vielen Dank. Gelbe Westen und trostlose Romanhelden, düstere Nachrichten aus Frankreich. Das war uns einen Tag wert. Haben Sie Dank für Ihr Interesse. Morgen sind wir wieder für Sie da. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.